Ja, man glaubt es kaum, aber so konnte man sich mal versammeln in Deutschland, wie ihr das da seht. Viele Menschen auf einem Haufen. Und ja, aus der Ferne betrachtet gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zwischen uns. Wir sind alles Menschen, Homo sapiens. Ob wir nun wenige oder viele auf einem Haufen sind, das ging mal. Aber wenn man genauer hinschaut, beim Näherkommen, da entdecken wir, wir sind alle verschieden. Wir sind zwar alle Homo sapiens, aber keiner ist wie der andere. Das gilt übrigens für die ganze Schöpfung, für diese Äpfel, für ganz, ganz, ganz viele Dinge. Es gibt nicht nur die eine Sorte, sondern es gibt ganz, ganz viel verschiedene. Ich habe ein Buch in meiner kleinen, bescheidenen Bürobibliothek stehen. Das heißt, hat den schönen Titel »Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst«. Dahinter steht die Überzeugung, ja klar, so von der Entfernung betrachtet, da sind wir irgendwie alle gleich, da sind wir irgendwie alle normal. Und wenn man näher rankommt, dann spürt man, jeder ist anders, keiner ist wie der andere. Da gibt es Linkshänder und da gibt es Rechtshänder. Da haben Leute braune und blaue und grau-grüne und was auch immer für Augen. Ich habe an meinem Computer einen Fingerabdrucksensor und dieser kleine Körperteil, der sorgt dafür, dass ich unter 8 Milliarden Menschen einzigartig bin. Und mit meinem Fingerabdruck kann ich diesen Fingerabdrucksensor sozusagen aktivieren und in meine Programme hineinkommen. Wer sich ein bisschen mit Typologie beschäftigt hat, der weiß, auch unabhängig von unseren vielleicht äußeren Unterscheidungsmerkmalen sind wir als Typen sehr unterschiedlich. Und es gibt solche und solche, es gibt Ausprägungen in die eine und andere Richtung. Also wir Menschen sind nicht einfach alle gleich. Vielleicht kommst du dir manchmal vor wie einer, ja, als wenn du sozusagen nur einer unter vielen bist. Aber die Wahrheit ist, du bist etwas ganz Besonderes. Du bist ganz speziell geschaffen. Es gibt unter 8 Milliarden Menschen, man höre und staune, unter 8 Milliarden Menschen nicht einen, nicht eine, die so ist wie du. Und so verschieden und unterschiedlich, wie wir sind und wie wir aussehen und wie wir geschaffen sind, so sollte Gott dann nicht vielleicht auch ganz verschiedene Wege und Stile haben, wie wir ihn erleben können? Es gibt dieses berühmte Bild von Michelangelo, wo Gott den Adam berührt, ihn schafft, ihm sozusagen eine Begegnung ermöglicht. Und sollte das nicht für jeden von uns in irgendeiner Form, je nach unserem Typus, möglich sein? Ich spüre nichts, heißt es heute Morgen, Wege, die Gegenwart Gottes zu erleben. Und auf die Frage, wie du Gott begegnen kannst und wie du Gott erleben kannst, gibt es zunächst mal ein paar ganz klassische Antworten. Und die sind alle richtig und die sind immer richtig. Und diese Frage nach Gott erleben, da geht es denn darum, nimm dir sein Wort zur Hand und lies in der Bibel. Gott wird dir begegnen durch sein Wort. Er sagt, sein Wort ist lebendig, sein Wort kommt nicht leer zurück. All das sind Verheißungen der Bibel und all das sind Dinge, die gelten und die sind richtig. Oder die zweite Antwort ist, dass wir Gott im Gebet suchen sollen. Und auch das ist immer richtig. Es gibt vielleicht keine Aufforderung im Neuen Testament, in der Bibel überhaupt, so häufig wie sozusagen ihn im Gebet zu suchen, in der Kommunikation zu suchen. Also wer Gott begegnen will, der redet, da reden wir von seinem Wort, da reden wir vom Gebet. Und wir reden vielleicht auch über Veranstaltungen wie diese, Gottesdienste, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Das ist immer richtig, diese Dinge zu tun und diese Dinge zu suchen. Und trotzdem, manchmal hat man so das Gefühl, ich spüre nichts. Wie kann ich denn Gegenwart Gottes erleben? Ich sag mal, kennst du dieses Gefühl? Bei anderen scheint das irgendwie zu flutschen, die haben irgendwie einen ganz heißen Draht und bei dir ist irgendwie Funkstille. Da guckt man so ein bisschen neidisch, wenn man sich ehrlich zugesteht, auf andere, bei denen die irgendwie andere Antennen zu haben scheinen für das Reden und für die Begegnung mit Gott. Ich dachte in der Vorbereitung an eine Seelsorgeerfahrung bei mir, die ist schon ein paar Jahre zurück. Da hatte ich eine Person, mit der ich immer wieder mich mal getroffen habe über einen bestimmten Zeitraum. Und die konnte so... Ja, diese Person konnte so, ich sag mal, über ihre Kommunikation mit Gott reden. Und dann sagte sie, dann habe ich zu Gott gesagt und dann hat Gott mir geantwortet und dann habe ich wieder gesagt und dann hat Gott mir geantwortet. Und ich hörte mir das so an und sagte, ey, alter Schwede, so erlebe ich das nicht. Also als wenn Gottes Reden so nach dem Motto, wie jemand, der neben mir sitzt, das hat er dann zu mir gesagt. Und ich habe wieder gesagt und dachte, hä, wie geht denn das? Oder manche, da gibt es ja auch unter uns Menschen, ich bin auch mit so einer Dame verheiratet, die kaum, dass sie Lieder singen oder ein bisschen in die Stille kommen, dann sehen sie irgendwelche Bilder. Und ich dachte mal so, ich sehe nichts. Also da gibt es irgendwie Unterschiede. Dem einen schenkt Gott sowas und bei dem anderen ist an dieser Stelle irgendwie nichts da. Und da kann man dann so zu den Gedanken kommen, eben zu sagen, wow, bin ich eigentlich der, der da die richtigen Antennen ausgefahren hat? Oder könnte es nicht sein, dass diese große Unterschiedlichkeit, die wir haben, die uns eben vor Augen geführt worden ist, dass die vielleicht auch in Bezug auf die Wahrnehmung von Gottes Reden, auf die Wahrnehmung von Gottes Gegenwart besteht? Könnte es nicht sein, dass wir, weil wir so unterschiedlich sind, auch an dieser Stelle unterschiedlich sind? Es gibt ein paar Bibelverse, die zunächst mal sehr grundsätzlich Verheißungen Gottes aussprechen. Also Matthäus 7, Vers 7, sucht mich oder sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Also ganz klar, da wird nicht differenziert, sondern ganz grundsätzlich gesagt, wenn du Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Wenn du nach ihm fragst, dann wirst du Antwort finden. Und diese Verheißung gilt grundsätzlich, die gilt für jeden von uns, aber die ist jetzt noch nicht spezifiziert in irgendeiner Form. Oder im 5. Buch Mose 4, das ist ein Buch Deuteronomium, da heißt es, ihr werdet den Herrn, euren Gott, suchen. Wenn ihr ihn aufrichtig und ernsthaft sucht, dann werdet ihr ihn finden. Also da wird signalisiert, dass das nicht irgendwie so eine formale Sache ist, Gott zu suchen, sondern hier wird es mit den Adjektiven aufrichtig und ernsthaft beschrieben. Wenn ihr also Gott sucht auf diese Weise, dann werdet ihr ihn finden. So weit, so gut. Aber für die Juden zur Zeit Jesu war klar, wie diese aufrichtige und ernsthafte Suche aussieht. Nämlich die Antwort war, du musst das Gesetz erfüllen. Also du musst möglichst viel tun und du musst möglichst viel richtig machen. Und wenn du das Gesetz erfüllst, dann begegnest du Gott. Und das steckte auch in den Köpfen derer, die Jesus nachfolgten. Da war Petrus zum Beispiel, der war Jude. Er war Fischer, klar, er war ein Mensch wie du und ich, aber er hatte eben auch eine jüdische Tradition, in der er aufgewachsen war. Und er erlebte bereits, wie Jesus an dieser Stelle die eine oder andere Schranke durchbrach und sich auch um Menschen kümmerte, die an dieser Stelle eben ja, von woanders waren. Du, ich habe da eine offene Flasche, vielen Dank. Es ist auch offen, okay. Vielen Dank, alles gut. Merci. Also er war ganz fest in seiner Tradition und kannte nichts anderes. Und dann will Gott aber eine Schranke durchbrechen. Und diese Schranke, dieses Durchbrechen der Schranke, wird in einer langen Geschichte in Apostelgeschichte 10 nacherzählt. Da gab es einen römischen Hauptmann namens Cornelius. Und dieser römische Hauptmann war ja Römer, war Heide, hatte mit den Juden nichts zu tun, war aber ein frommer Mann. Und dieser Hauptmann, der bittet darum, dass Petrus zu ihm kommt. Der hatte irgendwie von ihm gehört, hatte von Jesus gehört. Und Petrus wusste, er wird da eingeladen in das Haus eines römischen Hauptmanns, eines Heiden. Und das war für ihn eine Unmöglichkeit, dahin zu gehen. Und dann zeigt ihm Gott erstmal vorher noch bestimmte Bilder. Der sieht also, wie ein Tuch mit unreinen Tieren vom Himmel herabgelassen wird. Und ihm als Juden wird gesagt, schlachte und iss diese Tiere. Und er wusste, das darf ich nicht. Und das passiert dreimal. Und jedes Mal wehrt er sich dagegen, bis er dann Leute unten hört, die sich um ihn kümmern, die nach ihm fragen. Und dann sagen die, du sollst mitkommen zu dem römischen Hauptmann Cornelius. Und dann geht er schließlich mit. Und er betritt dieses Haus, macht etwas, was für ihn unmöglich war. und predigt den Leuten und erlebt, wie der Heilige Geist auf die Leute fällt und wie sie ja, an Jesus glauben, wie sie in anderen Sprachen reden und was nicht alles. Und er ist vom Donner gerührt, weil sozusagen diese Schranke durchbrochen wird, weil das nicht in seinen Kopf hineinpasste, dass sozusagen das Segen und das Wort Gottes und die Begegnung mit Gott auch für diese Leute da war. Also dieses festgefügte, so muss es sein, das passte für ihn mit einmal nicht mehr. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 10, Petrus erwiderte, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das war ihm vorher nicht klar, dass Gott auch Menschen begegnen kann auf eine Weise, die er sich gar nicht vorstellen konnte und dann auch noch eben den Heiden. Und auch für Paulus war dies eine Lektion, die er lernen musste, dass Gott jedem auf seine Weise begegnen möchte. Römer 10, das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seinen Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Also das war für Menschen, die eine feste Prägung hatten, nicht leicht zu verstehen, dass Gott offensichtlich Wege zu Menschen sucht, die bisher überhaupt nicht in Frage kamen, möchte ich mal sagen, für ihr Denken. Und vielleicht es auch auf ganz andere Weise sucht, als sie es bis dahin getan haben. Und ich glaube, wenn man in der Bibel liest und Menschen beobachtet, Menschen beschreibt, wie sie Gott begegnen, und da werden ja unglaublich viele Geschichten und Texte erzählt, die beschreiben, wie Menschen Gott begegnet sind, dann stellt man fest, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt und dass Leute unterschiedlich ticken, möchte ich mal sagen. Und dass sie, wenn sie danach fragen, wie kann ich Gott in meinem Leben begegnen, sozusagen herausfinden müssen, wie hat Gott mich gemacht, wie hat Gott mich gestrickt, wie bin ich geschaffen, was ist sozusagen für mich naheliegend. Dabei bleibt es bestehen, dass die Bibel als Gottes Wort, das Gebet als die Kommunikation mit Gott und so weiter, das sind bleibende Fundamente für die Frage, wie kann ich Gott begegnen. Aber es gibt darüber hinaus spezielle Wege. Es gibt ein Buch, das Wege beschreibt, Gott zu begegnen, die Gegenwart Gottes zu erleben. Wege, Gott zu lieben, heißt es, glaube ich, da im Titel in der deutschen Übersetzung. Und ich will euch einmal 7 Zugänge vorstellen, wie man Gott begegnen kann oder in welcher Weise man Gott begegnen kann. Und ich glaube, jeder von euch, der heute hier sitzt oder am Livestream zuschaut, jeder von euch wird entdecken, dass einer oder vielleicht auch zwei dieser Wege euch ganz besonders nahe liegen. Vielleicht haben wir Anteile von noch mehr dieser Dinge, die ich vorstellen werde. Aber jeder von euch wird spüren, ja, das ist eine Sache, die liegt mir ganz besonders. Da geht mein Herz auf. Wenn ich das erlebe, dann passiert irgendwas bei mir. Und ich würde euch bitten, im Laufe dessen, was ich jetzt sage, dass ihr so Step by Step versucht, euch zu identifizieren und zu sagen, was ist eigentlich mein Weg, Gott zu erleben, über diese klassischen Dinge hinaus. 7 Wege, Gott zu erleben. Den ersten nenne ich mal den beziehungsorientierten Zugang. Menschen, die diesen Zugang wählen oder die sich darin wiederfinden, besser gesagt, die sind sehr personen- und sehr beziehungsorientiert. Für die sind Hauskreise die Quelle von Inspiration, also kleine Gruppen, mit denen man, wo man über den Glauben spricht. Die erfahren das Reden Gottes auch oft durch andere Menschen, weil sie so mit Menschen in Kontakt sind, weil sie die Nähe zu Menschen suchen. Das spüren sie mit einmal, wie das eben auch ein Weg ist, wie Gott zu ihnen reden kann. Das sind nicht so sehr Leute, die Einsamkeit und Stille und Abgeschiedenheit und möglichst lange Zeiten alleine suchen. Diese Leute gibt es auch, aber das sind nicht diese hier. Wer einen beziehungsorientierten Zugang zu Gott hat, der gestaltet sein Leben in dem Miteinander mit anderen. Und das geht über den familiären Kreis oder die Menschen, die mir vielleicht ganz nahe stehen, durch Familie deutlich hinaus. Man sucht förmlich die Gemeinschaft mit anderen. Und man findet in der Bibel Menschen, die diesen Zugang möglicherweise gelebt haben. Wir haben schon Petrus eben genannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so ein beziehungsorientierter Typ war, weil er eben auch mit dem Mund vorne weg war. Er war so der Erste im Jüngerkreis. Er war immer der, der vorne dran war und der ganz viel kommuniziert offensichtlich hat. Er war auf der einen Seite ein ganz normaler, er war Fischer und so, aber er war eben auch jemand, der in dieser Beziehung die Beziehung zu Gott durch die Beziehung zu anderen Menschen gesucht hat. Und ich bin sicher, dass einzelne von euch sagen, ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Ich brauche Beziehung zu anderen, ich brauche Gespräch mit anderen, ich brauche Gebet mit anderen. Alleine gelingt mir das vielleicht gar nicht so gut, aber wenn ich mit anderen zusammen das mache, dann ist es super. Jeder dieser Zugänge hat auch so eine gewisse Gefährdung, dass man meint, das muss bei allen anderen auch so funktionieren wie bei mir. Und dann sucht man vielleicht die Beziehung, andere sagen, nee, ich kann gerade nicht oder bin eher, hab da was anderes vor und so weiter, weil nicht jeder so gestrickt ist. Aber wer Beziehung braucht, um Gott zu erleben, für den sind andere Menschen ganz wichtig. Der zweite Zugang, den nenne ich mal den intellektuellen Zugang. Damit meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie Leute mit einem IQ von 140 sein müssen oder so. Aber das sind Leute, die den Zugang, die Gott begegnen, indem sie Neues lernen, möchte ich mal sagen. Indem sie sich ganz viel auch intellektuell und verstandesmäßig mit Fragen des Glaubens betreffen. Das sind Leute, denen hilft intensives Bibelstudium oder auch intensive theologische Lektüre irgendwelcher Bücher. Die können bis in die Nacht sich in irgendwelche theologische Literatur hinein vertiefen und sich in die Bibel zu vertiefen oder auch das Gespräch über die Bibel, aber eben auch das persönliche Bibelstudium, eine Predigt, was auch immer, das ist für sie von großer Bedeutung. Der Glaube muss zwar auch erlebt werden für diese Menschen, aber er muss in erster Linie verstanden werden. Da müssen Fragen gestellt werden dürfen. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann würde man sagen, ja klar, das vielleicht intensivste Beispiel für so einen intellektuellen Zugang ist Paulus. In seinen Briefen, die er geschrieben hat, also jeder Theologiestudent, der kriegt schon Schweiß auf der Stirn, wenn es an die Paulusbriefe geht, weil Paulus so lange Sätze geschrieben hat und so verschachtelte Gesetze geschrieben hat. Das ist auch gar nicht einfach, manchmal in der deutschen Übersetzung wiederzugeben. Und selbst Petrus schreibt in einem seiner Briefe, die Briefe von seinem Bruder Paulus sind schwer zu verstehen. Also Paulus war ein Intellektueller, der hat den Glauben durchdacht. Der hat sozusagen ein systematisches System von Glaubensaussagen im Römerbrief zusammengefasst. Und er hat sich mit den Athener Philosophen auseinandergesetzt, hat zu Füßen des Gelehrten Gamaliel gesessen, als er noch sozusagen, also er war jedenfalls einer, der Glauben intellektuell durchdringen sollte und wollte. Die Gefährdung dieser Typen ist, dass sie, ich möchte mal sagen, Erfahrung gering schätzen. Sagen, ja, du mit deiner Erfahrung, ich will Dinge verstehen, das muss alles einen logischen Zusammenhang haben und so weiter. Aber wer diesen intellektuellen Zugang hat, der genießt es sozusagen, sich in Gottes Wort hinein zu vertiefen und in Literatur und so weiter hinein zu vertiefen. Der dritte Zugang, den nenne ich mal den anbetungsorientierten Zugang und einen Schrägstrich Musik dahinter, weil Anbetung eigentlich viel mehr ist als Musik. Aber das können wir jetzt hier so nicht noch im Detail alles erörtern. Gott anzubeten, gerade auch durch Musik, das eröffnet für Menschen, die diesen Zugang haben, das Herz. In schwierigen Zeiten erleben sie Heilwerden durch Anbetung. Feiern, vor allen Dingen in einem Gottesdienst zu feiern, Anbetung, die Gegenwart Gottes in der Anbetung zu feiern, ist ihnen ein natürliches Bedürfnis. Und sie möchten nicht einfach irgendwelche Konzepte kennenlernen, sondern sie möchten erleben und fühlen sich von diesem Erlebnis in Bewegung gesetzt und vorangebracht. Vielleicht ist in der Bibel König David das berühmteste Beispiel für jemanden, der gerade in dieser Anbetung ein besonderes Vorbild ist. Er tanzt vor Gott, er schreibt Lieder und Gedichte und drückt darin seine Liebe zu Gott aus. Wer dieser anbetungsorientierte Typ ist, vielleicht ein bisschen gefährdet, sozusagen die Verstandesseite des Glaubens zu vernachlässigen und zu sagen, ja, das ist alles gar nicht so wichtig, aber wer in einer Anbetung Gott erlebt, der weiß, dass er in diesem Rahmen wirklich ja, die Gegenwart Gottes erfährt. Der vierte Weg, den nenne ich mal den aktionsorientierten Typen. Dabei handelt es sich meist um Menschen, die sich sehr engagieren und alle möglichen Sachen tun, klare Vorstellungen haben, wie ihr Leben zu laufen hat. Die lassen sich herausfordern und beteiligen sich auch aktiv. Die erkennen häufig bei sich und auch bei anderen sozusagen das Potenzial in Menschen. Viele Termine, auch in der Sache des Reiches Gottes, schrecken sie nicht ab, sondern sind eher eine Herausforderung. Ist so ein bisschen das Gegenteil zu Leuten, die kontemplativ veranlagt sind. Und als biblisches Beispiel würde ich hier den Nehemia nennen. Der Nehemia war ja, wenn man seine Geschichte kennt, außerhalb von Israel. Er war dort durch seine Eltern sozusagen, die dort in die Verbannung gekommen waren, hingekommen. Und er hört von jemandem, dass Jerusalem da liegt in Trümmern und die Mauer in Jerusalem in Trümmern liegt und dass die ganze Situation in Israel dramatisch ist. Und weil er so ein Typ ist, krempelt er innerlich die Ärmel hoch und sagt, das geht nicht. Da müssen wir was machen. Und er macht sich auf den Weg nach Jerusalem und er macht einen Plan, wie man diese Mauer wieder aufbauen könnte und. Also er ist total aktiv und lässt sich herausfordern durch diesen Umstand. Was einen anderen erschlagen würde angesichts der Größe der Aufgabe für Nehemia, ist es sozusagen gerade die richtige Herausforderung. Auch die Martha, die Schwester von der Maria, die im Neuen Testament manchmal nicht so ganz gut wegkommt, weil sie so busy ist, ist vielleicht so ein bisschen etwas wie eine Vertreterin dieses Weges. Sie packt zu, sie macht Dinge und vielleicht ist bei ihr auch die Gefährdung zu entdecken, dass sie eben nicht ausreichend und lange genug zu den Füßen Jesu saß. Das ist also dieser aktionsorientierte Typ. Der fünfte ist förmlich das Gegenteil davon. Das ist der, den ich mal den kontemplativen Typ nenne. Das sind Leute, die Stille und Einsamkeit, Alleinsein und Abgeschiedenheit bewusst suchen, die Gott als ihren Geliebten bezeichnen würden, die den liebenden Vater besonders in ihm sehen und den Bräutigam, wo sie als Teil der Gemeinde der Braut ihn und seine Nähe suchen. Sie denken viel über Gott und über die Welt nach und das ist ihre Stärke. Sie mögen die Stille und können viel Zeit alleine mit Gott zu verbringen. Was den Aktionsorientierten vielleicht kirre machen würde, das ist für sie Lebenselixier. Die intensive Zeit mit Gott im Gebet ist für sie wichtig. Und ihre Schwerpunkte sind halt Zurückgezogenheit, auch eine gewisse Einfachheit und Beschränkung. Ich brauche nicht viel, um Gott zu begegnen. Das gehört zu ihnen. Im Biblischen würde man sagen, die Schwester der Martha, die Maria, mag das Vorbild für diesen kontemplativen Typen sein. Sie sucht die Nähe zu Jesus und sie sitzt zu seinen Füßen. Sie versenkt sich sozusagen in das Hören hinein und ist also jetzt nicht die Aktionstype, sondern die Hörende, die Stille sucht. Johannes der Täufer mag so ein Typ gewesen sein, der in die Wüste geht und Abgeschiedenheit sucht, zunächst mal, um sich für seinen Dienst, den er auch dann tat, zurüsten zu lassen. Auch Jesus selbst mag als Mensch kontemplativ irgendwie veranlagt gewesen sein. Es gibt eine ganze Reihe Texte, die sagen, wie er Stille und Einsamkeit suchte. Er ging alleine auf einen Berg, um zu beten, und es wurde Nacht, heißt es im Matthäusevangelium. Oder am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Also wer so veranlagt ist, der braucht diese Zeiten, der sucht sie förmlich. Der ist sozusagen nicht für die nächste Aufgabe geschaffen, was man denn noch tun könnte, sondern braucht die Stille vor Gott. Der sechste Zugang, den beschreibe ich oder den bezeichne ich mal als den dienenden Zugang. Das sind Menschen, die Gott erleben, indem sie anderen dienen und anderen helfen. Das sind Christen, die von sich sagen, Christus besonders in den Bedürftigen, vielleicht auch in den Armen, in denen, die in irgendeiner Form Hilfe brauchen, zu sehen und zu erleben. Und sie erfahren die Nähe Gottes und die Gegenwart Gottes da, ganz besonders dadurch, dass sie sich für andere, gerade für Menschen, die es besonders nötig haben, einsetzen. Vielleicht auch gerade für die Menschen einsetzen, die von anderen schnell übersehen werden. Während es für viele Menschen zermürbend ist, sich immerzu nur um andere zu kümmern, lädt dieser fürsorgliche Typ auf diese Weise seine Batterien förmlich auf. Leute, die in der Hilfeleistung für andere sozusagen Stärkung, innere Stärkung, geistliche Begegnung mit Gott erfahren. Wenn ihr Apostelgeschichte 9 mal liest, da gibt es eine Frau, die heißt Tabitha. Und von der Frau wird gesagt, wie viel Gutes sie für die Armen tat. Und als sie dann starb und sie ist dann durch Petrus wieder von den Toten auferweckt worden, als sie dann starb, wie viele Leute um sie trauerten, weil so viele Menschen durch sie Gutes erfahren haben. Sie war so eine Type, die eben im Dienst, in der praktischen Hilfe für Menschen Gottes Gegenwart erfahren hat. Und gleichzeitig ist auch hier wieder die Gefährdung vielleicht von diesen Menschen, dass sie sozusagen sagen, das müssten alle anderen ja auch, weil ich so gestrickt bin, müssten es alle anderen ja auch sein. Das ist aber nicht so. Und schließlich der letzte Weg, der 7., das ist der schöpfungsorientierte Typ. Das sind Menschen, die suchen Gott sozusagen in der Schönheit seiner Schöpfung. Die können es gar nicht genug kriegen unterwegs sein in der Natur, was weiß ich, Berge besteigen, also im Ruhrgebiet kann man nur Halden besteigen, aber keine Ahnung. Also alles Mögliche jedenfalls zu machen, die beobachten die Natur, die Pflanzen, alles das, was Gott geschaffen hat. Und die Nähe Gottes wird ihnen besonders beim Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder wie auch immer bewusst. Oft sind das auch sehr kreative Menschen, die in ihrer Art, weil sie so gestrickt sind, auch besonders irgendwie kreativ sind, was Gestaltung und Malen und sonst was angeht. Also wer so ein schöpfungsorientierter Typ ist, der kriegt zu viel von Studierstuben und von überlangen Veranstaltungen und ich weiß nicht was alles, der braucht ein ganz anderes Setting sozusagen, um Gott zu erleben. Psalm 19,2, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes und die Himmelsfeste verkündet das Werk seiner Hände. Das wäre so ein Satz eines schöpfungsorientierten Menschen. Oder Paulus schreibt in Römer 1, denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit sind seit Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunft zu erkennen. Also an seinen Werken, an dem, was er geschaffen hat, ist Gott zu erkennen. Die Schöpfung kann für diese Menschen, ich möchte mal sagen, wie so eine warme Decke sein, die Gott benutzt, um uns einzuhüllen und unser Herz warm zu machen und ihm wirklich zu begegnen. Auch hier ist vielleicht David ein gutes Beispiel, weil er in seinen Psalmen, in seinen Liedern deutlich macht, wie fasziniert er von dem Schöpfer Gott war, von dem, der alle Macht in seiner Schöpfung ausgedrückt hat. Die Gefahr dieser Menschen mag dann wieder vielleicht die sein, dass sie nicht so sehr auf die Lehre achten, dass sie eher die Faszination in der Schöpfung sehen, aber die Fragen, was denn richtig ist und so weiter, mag bis manchmal ein bisschen unter ferner Liefen nur vorkommen. Also, was bedeutet das alles, diese 7 Zugänge? Man könnte vielleicht auch noch einen 8. oder 9. oder was auch immer hinzufügen. Ich glaube, es bedeutet, dass es nicht die eine Art Glaubensleben gibt, sondern dass ganz verschiedene Menschen ganz verschiedene Zugänge zu Gott haben. Und dass wir auf eine spezielle Weise gestrickt sind und das entdecken sollten, wie unser Zugang zu Gott ist und den dann auch in besonderer Weise pflegen und investieren an dieser Stelle. Gott hat jeden von uns mit einem individuellen Charakter geschaffen. Und so verwundert es nicht, dass wir ihn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise suchen und anbeten dürfen. Und keiner dieser Wege ist schlechter oder besser oder sonst was. Er ist einfach nur anders. Ich bin so und so gestrickt, andere sind anders gestrickt. Und das wirklich annehmen zu können und wertschätzen zu können, ist was Besonderes. Auch im Rahmen einer Gemeinde, wo diese unterschiedlichen Typen rumlaufen. Kein Typ ist geistlicher oder besser als der andere. Es sind einfach unterschiedliche Wege. Und wir sollten andere Temperamente wertschätzen, anerkennen, dass es verschiedene Zugänge zu Gott gibt und dass sie alle gleich wertvoll sind. Und wir uns darum bemühen sollten, auf dem Weg, den Gott in uns hineingelegt hat, ja, ihn in besonderer Weise zu suchen und das zu, darin zu investieren. Und ich glaube, dass es gut ist, auch gerade wenn man aus einer Prägung kommt, die sagt, du musst dies und du musst das, dass man sich nur in den Grenzen der eigenen Tradition bisher bewegt hat, dass man sozusagen in die Weite hineinfindet und sagt, Gott, du hast mich geschaffen, du hast einen bestimmten Weg, auch ein bestimmtes Empfinden in mich hineingelegt und ich will an der Stelle investieren. Es ist nicht gut, sich abzukapseln, sondern wir sollten voneinander lernen und einander wertschätzen. Und wenn man in einer Gemeinde miteinander unterwegs ist, dann spürt man das auch, dass Menschen eben diese unterschiedlichen Zugänge haben und nicht jeder einfach immer nur gleich tickt. Gemeinde ist an dieser Stelle ein Lernfeld, weil sie sozusagen voll ist von einander ergänzenden und nicht rivalisierenden geistlichen Typen, die eben auf ihre Weise Gott suchen. Ich würde jetzt gerne Folgendes mit euch machen. Ich würde gerne für diese unterschiedlichen Zugangswege beten. Und ihr habt vielleicht im Laufe dessen, was ich gesagt habe, so erkannt, ja, das ist mein Weg. Oder vielleicht habt ihr auch zwei Dinge, wo ihr sagt, das sind eigentlich so die Hauptdinge, die für mich wichtig sind. Und ich würde gerne für diese Zugänge beten. Und ich bitte euch, lange genug gesessen, wenn ich für einen Zugangsweg bete und für die Menschen bete, die da ganz besonders drin sich wiederfinden, dass ihr in dieser Phase des Gebets aufsteht. Es einfach vor Gott noch mal deutlich machen, vielleicht auch ein bisschen vor Menschen, das ist mein Ding. Da entdecke ich oder da geht mein Herz auf und da will ich investieren. Vielleicht fällt es euch schwer, euch zu entscheiden, dann dürft ihr gerne auch zweimal aufstehen, aber bitte nicht mehr, dann stehen wir zum Schluss die ganze Zeit und können das nicht mehr differenzieren. Okay, also, weiß nicht, wo ihr so innerlich da zu Hause seid und ich würde jetzt gerne erstmal beten und sage dann, wenn ich mit dem ersten Teil beginne und dann würde ich sagen, diejenigen, die sagen, ich habe diesen beziehungsorientierten Zugang, die bitte ich dann aufzustehen und dann möchte ich für sie beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du uns begegnen willst. Danke dir von Herzen, dass du kein ferner Gott bist, sondern dass du nah bist. In Jesus bist du uns ganz nahe gekommen. Wir brauchen nicht über dich zu spekulieren und irgendwie zu fantasieren, sondern wir wissen, in Jesus bist du sozusagen einer von uns geworden und wir können und sollen dir begegnen. Du lädst uns ein, wir haben diese Verse gelesen, wer dich sucht, der wird dich finden. Und diese Zusage, dass da, wo wir investieren, dass du nicht verborgen bleibst, sondern dass du dich finden lässt. Und wir haben gesehen, dass das auf ganz unterschiedliche Weise vermutlich bei uns geht, dass wir nicht alle gleich sind. Na klar, wir haben die Bibel, dein Wort, und wir sollen das lesen und da uns da ja immer kundiger drin werden. Du forderst uns auf, dir zu begegnen im Gebet und all das bleibt bestehen. Aber du hast uns darüber hinaus besonders geschaffen. Ich würde gerne für die beten, die sagen, der beziehungsorientierte Zugang ist mein Ding und ich bitte die aufzustehen, für die das gilt. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns hineinstellst in die Beziehung zu anderen Menschen. Danke dir, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und möchte ich für die Menschen bitten, die gerade in der Beziehung zu anderen besonders deine Zuwendung, deine Nähe erfahren, dass sie sich investieren können in diese Beziehung, dass sie ein Segen sein können für andere und umgekehrt andere ein Segen auch für sie. Der Herr segne euch, dass ihr in besonderer Weise Menschen begegnen könnt in einer Tiefe, die so eine normale Alltagsbeziehung deutlich übersteigt und dass ihr ein Segen sein könnt, anderen Menschen das, was euch von Gott her, von ihm her wichtig ist, zu vermitteln. Er segne eure Beziehung und er lasse sie wachsen und vertieft werden und dass ihr wirkliche Einheit in Christus erlebt, auch in den Beziehungen, die ihr zu anderen Menschen habt. Wir bitten als Zweite für den nächsten Zugang, das ist der intellektuelle Zugang. Da stehe ich jetzt innerlich auch mit auf, weiß nicht, ob sonst noch jemand mit aufsteht, aber wer da Gott erlebt, der möge bitte aufstehen. Jesus, danke dafür, dass du uns ja unseren Verstand gegeben hast, ein hochkompliziertes Ding. Und das ist nicht etwas, was wir an der Garderobe abgeben müssen, wenn wir über Glauben nachdenken, sondern Du hast uns unseren Verstand gegeben, damit wir dich tiefer kennenlernen. Gerade die Menschen, die diesen intellektuellen Zugang haben, dass sie in besonderer Weise dir begegnen durch Bibelstudium, durch Literatur, durch ich weiß nicht was, aber dass wir tiefer mit dir verbunden werden, dadurch, dass wir uns hinein vertiefen in das, was du uns gegeben hast. Wir möchten dich bitten, dass wir andere Menschen nicht überfordern durch diese Art, aber gleichzeitig ein Segen sein können, auch für andere, durch die sich vertiefte hineindenken und hinein vertiefen in Glaubenswahrheiten. Gib uns Begegnung mit Menschen, die gerade das nötig haben, und leite du uns in dieser Weise. Und danke, dass wir Glauben durchdenken dürfen und dass wir Fragen stellen dürfen und dass bei dir es nicht, ja, dass du ein offenes Herz hast, auch eben für Menschen. Und wir sehen bei Paulus, das wären wir ohne ihn, und er war so einer. Danke dafür. Wir segnen die Menschen, die an dieser Stelle besonders von dir beschenkt sind, dass sie ihren Teil sozusagen dazu beitragen können, dass der Leib Christi gesegnet wird durch das Durchdenken von Glaubenswahrheiten. Amen. Wir finden zum anbetungsorientierten Zugang, besonders was die musikalische Seite angeht, aber ganz allgemein auch. Und wer sagt, das ist meine Sache, den bitte ich aufzustehen. Jesus, danke, dass wir dich anbeten dürfen, und es geht darum, das mit ganzem Herzen zu tun, von ganzem Herzen zu tun, dass wir dich wirklich ehren und groß machen. Und danke für die Menschen, die hier besonders begabt und beschenkt sind, dich zu suchen und deine Gegenwart zu erleben. Wir segnen die, die jetzt vor dir stehen, damit, dass sie ja mit tiefem Herzen mit dir verbunden sind, gerade durch diesen Zugang, dass sie immer wieder Wege finden, dich zu erleben, und dass sie ein Segen sein können, auch für andere, die vielleicht anders ticken, aber einfach spüren, Herr, wie sie einfach aus einer Liebe zu dir und einer tiefen Verbindung zu dir herausleben. Der Herr segne euch. Und er lasst euch tiefe Erfahrungen mit ihm machen, dadurch, dass ihr ihn anbetet im Geist und in der Wahrheit. Wir kommen zum vierten, das ist der aktionsorientierte Zugang, der aktionsorientierte Weg. Da stehe ich auch noch mal innerlich mit auf, zweimal darf ich ja. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du uns begabt hast, dass du uns ja Ressourcen gegeben hast, mit denen wir dir dienen und dir begegnen können. Danke für das Geschenk von Tatkraft und Willenskraft und Zielen, die du in Menschen hineinlegst. Und wir wollen dich von Herzen bitten, dass die Menschen, die jetzt stehen, darin gesegnet sind, dass sie deine Liebe darin erleben, dass sie einfach ja diese Aktion und das Tun und das Machen nicht als irgendwie überbordendes Vieltun erleben, sondern wirklich als ein Dienst für dich, als dir zu dienen und Liebe zu dir auszudrücken. Ich möchte mich von Herzen bitten, dass wir Wege finden, diesen Zugang zu dir immer wieder zu leben, nicht einfach nur, damit irgendwie viel Staub aufgewirbelt wird, sondern dass du geehrt wirst und dass die Liebe zu dir darin zum Ausdruck kommt. Der Herr segne euch. Und wir kommen zu dem kontemplativen Typ. Wer darin seinen Weg sieht, den bitte ich aufzustehen. Jesus, du bist ein Beispiel dafür, du bist in die Stille gegangen. Du hast ja die Abgeschiedenheit gesucht, um den Vater zu suchen. Und wir möchten dich von Herzen bitten, dass wir auch gerade die Freunde, die jetzt vor dir stehen, dass sie ja den Reichtum dessen immer wieder entdecken, diese Stille zu suchen vor dir, die Ruhe zu suchen vor dir. Wir bitten, dass du sie segnest, dass sie ja in dieser kontemplativen Zugangsweise zu dir wirkliche Erfüllung finden, dass du Freiräume auch in ihrem Alltag gibst, auch da, wo vielleicht berufliche Belastungen da sind, dass Freiräume einfach da sind, dass sie auch in der Gemeinde freigesetzt werden, dass es nicht nur um Action und noch Termine geht, sondern dass wir einander wahrnehmen und merken, was wir brauchen. Der Herr segne euch, dass ihr ihn in besonderer Weise erlebt in diesem Zugang der Stille, der Begegnung, der Abgeschiedenheit, dass ihr intensive Gotteserfahrungen mit ihm macht, wenn ihr mit ihm alleine seid. Der Herr segne euch. Und es kommt der dienende Zugang. Wer das für sich sieht, den bitte ich aufzustehen. Jesus, du hast uns gedient. Du bist, ja, hast Menschen die Füße gewaschen. Du hast ganz unterschiedliche Dinge getan und bist ein Diener von uns geworden. Das heißt, in der Heiligen Schrift heißt es, du bist nicht gekommen, dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir bitten dich von Herzen für die Menschen, die das besonders für sich entdecken, dass du sie beschenkst, dass sie in diesem Dienst deine Gegenwart erleben, dass sie spüren, wie du sie gebrauchen willst, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen und wie sie darin erleben, dass sie näher zu dir kommen. Danke für Menschen, die du so ausgestattet hast, weil sie ein Segen in besonderer Weise auch für andere sind. Und der Herr rüste euch aus und er stärke euch in diesem Zugang, dass ihr darin gesegnet seid und andere ebenso. Und schließlich der schöpfungsorientierte Zugang als hier und heute letzter. Herr, du bist der Schöpfer Himmels und der Erde. Du hast alles geschaffen. Wir staunen vor dieser Faszination der Größe deiner Schöpfung. Und wenn wir die 8 Milliarden Menschen sehen und die Unterschiedlichkeit, die du in 8 Milliarden Menschen hineingelegt hast, das ist faszinierend. Wir sehen, wenn wir mit offenen Augen durch die Gegend laufen, wie groß du bist und wie in den ganz kleinen und in den ganz großen Dingen du zu entdecken bist und deine Genialität zu entdecken ist. Und ich bitte dich für die Menschen, die darin ganz besonders ihren Zugang zu dir haben, dass sie dieses Staunen über dich immer wieder und immer vertiefter lernen, dass sie zu dir immer näher und in ihrer Beziehung zu dir immer stärker werden, einfach weil sie mit offenen Augen durch diese Gegend laufen und durch die Welt laufen und sehen, was du alles gemacht hast. Und wir segnen euch, dass ihr Inspiration nicht nur selbst erlebt, sondern auch die Inspiration an andere weitergeben könnt und sie vermitteln könnt über das Große, was Gott gemacht hat. Und wir segnen euch, dass ihr Freiräume in eurem Leben, in eurem Alltag schaffen könnt, um genau das zu erleben, die Größe und die Faszination der Schöpfung und dadurch immer näher zu uns, zu unserem gemeinsamen Herrn findet. Der Herr segne euch. Und so danken wir dir von Herzen, Vater im Himmel, für diese Unterschiedlichkeit, mit der du uns geschaffen hast. Und wir wollen aus diesem Gottesdienst das mitnehmen, dass du ja uns auf unterschiedliche Weise begegnen möchtest. Und wir bitten einfach, dass du den Weg, den du in uns hineingelegt hast, dass du uns da beschenkst und wir vertieft mit dir in Berührung kommen und in eine vertiefte Beziehung zu dir hineinkommen. Dass es nicht heißt, ich spüre nichts, sondern dass wir einfach auf den Wegen, auf denen du uns gemacht hast und wie wir gestrickt sind, deine Gegenwart erleben. Amen. Weiß ich nicht, ob in Slido irgendwas gekommen ist oder ob alles klar ist für die Zuhörer. Sonst versuchen wir noch schnell. Aber ja, geht ja alles noch. Also wir können auch noch ein schönes Segenslied zum Schluss singen. Alles gut. So, was hast du Schönes?
Wo genau ist der Unterschied zwischen dem aktiven und dem dienenden Typus?
Also der dienende Typus, glaube ich, fixiert sich stärker auf Menschen auch, die irgendwie Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, die, so dieses Beispiel hatte ich ja gesagt, Jesus, der die Füße wäscht zum Beispiel. Und der Aktionsorientierte, der ist, glaube ich, eher so der, wo steht das Klavier, da können manche vielleicht auch, ein voller Terminkalender mit vielen Dingen, die anstehen und vielen Herausforderungen, die da sind. Also ist, glaube ich, der erste ist mehr auf Menschen, der zweite mehr auf Vision, Aktion, Strategie oder so gepolt.
Haben die unterschiedlichen Typen auch einen unterschiedlichen Blick auf Gott, also den König, den Vater, den Freund, den Helfer?
Ja, interessante Frage. Haben die unterschiedlichen Typen einen unterschiedlichen Blick auf Gott? Ich glaube, ich habe das bei dem Kontemplativen gesagt. Die entdecken Gott als den liebenden Vater vielleicht stärker als andere, als den Bräutigam, der mit seiner Braut verbunden sein möchte. Und ich glaube schon, dass das, wir haben ja ganz viele verschiedene Aspekte von Gott in der Bibel. Wir haben den Schöpfer, wir haben viele Dinge schon genannt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein stärker im Fokus ist. Also dass jemand, der eben den schöpfungsorientierten Zugang hat, die Größe und die Allmacht Gottes eher im Vordergrund hat. Wer den dienenden Zugang hat, der denkt vielleicht an so Geschichten wie Jesus, der die Füße wusch, oder an den barmherzigen Samariter, der eben dafür gesorgt hat, dass der Mensch da Hilfe brauchte. Dass das auch im Fokus ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen zumindest in ihrer Betonung, wer Gott ist und wie Gott ist, da auch ein bisschen unterschiedlich ticken.
Ist sinnvoll, bewusst auch mal andere Wege als den eigenen zu nutzen?
Ob es sinnvoll ist, auch andere Wege als den eigenen zu nutzen? Also ich glaube, jeder ist ja gut. Und es ist nichts verkehrt an der Stelle. Und für mich als jemand, der sich eher so als den Aktionstypen sieht, ist es sicher gut zu sagen, kann ich sozusagen auch auf dem kontemplativen Weg immer wieder mal Gegenwart Gottes suchen und erleben. Und ich glaube, ja, das zu tun ist richtig, und sozusagen sein eigenes Erfahrungsspektrum und Erlebnisspektrum da zu erweitern. Auf der anderen Seite bist du so gestrickt, wie du gestrickt bist. Also ich würde das nie so im Kampf gegen wie ich gestrickt bin, tun, so nach dem Motto, das ist nicht gut, sondern eher im Sinne von, ich möchte meinen Horizont erweitern, aber mich nicht frustrieren lassen, wenn ich merke, das ist letztlich nicht so mein Ding.
Gibt es auch Mischformen oder kann das je nach Lebenslage wechseln?
Mischformen oder ob das wechseln kann? Also Mischformen gibt es mit Sicherheit. Also das glaube ich, manche von euch werden auch zweimal aufgestanden sein, weil sie merken, so ganz eindeutig ist das bei mir nicht. Es gibt übrigens ein Buch, ist leider nicht verfügbar im Moment. Das heißt 9 Wege, Gott zu lieben. Da kommen noch ein paar andere dazu. Also insofern gibt es sicher mehr als diese 7, da kann man auch noch andere definieren. Und Mischform, klar, die gibt es. Das würde ich sagen, ist eine Normalität, dass wir nicht einfach exakt einem entsprechen. Jetzt kommt die letzte, oder war das die letzte? Sehr gut, okay. Schön, wir singen miteinander und sprechen in diesem Lied den Segen Gottes einander zu.